Wirtschaftspolitik Neudenken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und im Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi. Folge 4. Gesundheitswesen am Anschlag. Was tun? Heute zur Krankenversorgung in den Kliniken.
Und ich glaube, es ist fair zu sagen, wenn man den Anspruch wie folgt beschreibt: Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor. Das System der Fallpauschalen hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser immer mehr versucht haben, durch mehr Leistungen die Gewinne oder zumindest das Vermeiden von Verlusten zu realisieren.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirtschaftspolitik neu denken. Heute zum Thema Gesundheitswesen am Anschlag. Was tun? Und begonnen hat er mit markigen Worten unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach, die aktuelle Situation treffend beschreiben. Tatsächlich ist die Vorstellung, im Notfall auf professionelle Hilfe in einem Krankenhaus angewiesen zu sein, nie schön. Doch derzeit versetzt sie besonders viele Menschen in Angst und Schrecken. Es gibt ständig neue Horrormeldungen von zu wenig freien Betten, von geplanten Klinikschließungen, von Verlegungen in weit entfernte Häuser und vor allem von viel zu wenig Personal. Wieso ist in einem der reichsten Länder der Welt das Gesundheitswesen und damit auch die Situation der Krankenhäuser am Anschlag? Und warum ist das so? Wie schaut es in anderen Ländern aus und wie könnte es besser laufen? Das alles wollen wir in diesem Podcast besprechen. Und dann gibt es da noch die neuen revolutionären Pläne zur Krankenhausreform von Karl Lauterbach, den Sie eben im O-Ton hören konnten. Vorgestellt hatte sie der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz, nachdem die Bund-Länder-Gruppe für die Krankenhausreform am 5. Januar getagt hatte. Kann die Lauterbachsche Revolution die Situation wirklich verbessern? Kommt sie rechtzeitig und reicht sie aus für ein herumreißendes Ruder, um das Gesundheitswesen nicht weiter gegen die Wand fahren zu lassen? Das alles diskutieren wir in den nächsten Minuten mit drei Expertinnen. Da ist zunächst Dr. Jenny Auffenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Sie ist dort Referentin für Gesundheits- und Pflegepolitik. Des Weiteren diskutieren wir mit Grit Genster. Sie ist bei Verdi Bereichsleiterin für das Gesundheitswesen und für Gesundheitspolitik zuständig. Und die dritte im Bunde ist Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Sie bearbeitet dort schwerpunktmäßig die Bereiche soziale Dienste, Gesundheit und Pflege sowie den öffentlichen Dienst. Unsere LoRa-Mitarbeiterin Martina Helbing hat mit Ihnen im Vorfeld gesprochen.
Schön, dass Sie zugeschaltet sind bei uns. Wir haben eine bundesweite Schaltung über Leipzig, Berlin und Bremen. Überlastetes Personal gibt es nicht nur seit Corona und nicht nur bei Pflegekräften. Leere Betten wegen des Personalmangels und finanzielle Not. Grit Genster von Verdi. Woran liegt denn der Fachkräftemangel?
Na, vor allem ist es so, dass die schlechten Arbeitsbedingungen verhindern, dass die erforderlichen Kräfte gehalten und gewonnen werden können. Das Personal arbeitet am Anschlag, nicht erst seit der Corona-Krise. Auch vorher war das schon so. Entscheidend sind die Rahmenbedingungen, die müssen neu geregelt werden.
Was sagt denn die Arbeitnehmerkammer Bremen, Jenny Auffenberg? Fehlt Geld im System oder ist es einfach nur falsch verteilt?
Ja, das ist auf jeden Fall eine komplexe Frage. Und die Fallpauschalen wurden schon angesprochen in den Einspielern. Die sind auf jeden Fall zu einem ganz großen Teil dafür verantwortlich.
Dr. Cornelia Heinze, Sie waren ja in den 90er Jahren Krankenhausdezernentin in einer Stadt in Niedersachsen und somit auch für eine städtische Klinik zuständig. War die Situation, der Pflegenotstand damals auch schon so schlimm?
Darauf gibt es eine geteilte Antwort. Die Personalausstattung in der Pflege war deutlich besser als heute. Daran hatte Anteil, dass es in der ersten Hälfte der 90er Jahre eine Personalbemessung gab. Die hat dazu geführt, dass bis 1996 bundesweit über 20.000 Pflegekräfte zusätzlich eingestellt wurden. Die wurde dann abgeschafft, weil wettbewerbsfeindlich. Die Tarifbindung auch war damals deutlich besser. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Chefärzte, nicht alle, ich nehme die Kindermedizin ausdrücklich aus, eine Politik der aggressiven, das muss man so drastisch formulieren, der aggressiven Sicherung ihrer Machtinteressen und ihrer Privilegien betrieben haben, Patientenwohl nachrangig, Kooperation, Fehlanzeige, agieren auf Augenhöhe, Fehlanzeige, auch keine Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich, wo die Platzhirsche die gleichen Strategien verfolgt haben.
Unsere Expertinnen haben bereits eine Vielzahl kritischer Punkte angesprochen. Schlechte Arbeitsbedingungen, die Fallpauschalen, eine verbindliche Personalbemessung. Aber es war auch die Rede von der Sicherung der Machtinteressen und den Privilegien von Ärzten und von einem System, das nicht dem Patientenwohl dient, sondern der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Diese Punkte wird unser Podcast weiter vertiefen. Vorab wollen wir aber klären, wie die Krankenversicherung in Deutschland funktioniert.
Die Krankenversicherung in Deutschland. Eine Absicherung im Krankheitsfall zu haben, ist in Deutschland für alle Einwohner gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt gesetzliche und private Krankenversicherungen. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Vollversicherung, die solidarisch finanziert ist. Also alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zahlen einen Teil ihres Einkommens ein, ebenso die RentnerInnen. Zurzeit sind es 14,6% vom monatlichen Bruttoeinkommen, das hälftig Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen zahlen. Viele Kassen erheben aber einen Zusatzbeitrag, der bis zu 1,5% betragen kann. Die Gesundheitsleistungen sind für alle Versicherten gleich. Circa 90% der Bevölkerung sind gesetzlich krankenversichert. Dort sind auch Familienmitglieder ohne Zusatzbeitrag mitversichert. Die verbleibenden circa 10% sind Mitglied in einer privaten Krankenversicherung. Das Problem dabei ist, dass hier die starken Schultern, also die gut verdienenden Menschen, versichert sind, die somit mit ihren höheren Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen. Die Gesundheitsausgaben sind in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen. 2020 lagen sie bei 441 Milliarden Euro. Die Sozialversicherungsbeiträge sind dabei mit Abstand die wichtigste Finanzierungsquelle. 2020 lag ihr Anteil bei ca. 241 Milliarden Euro. In vielen Ländern gibt es Bürgerversicherungen, in die alle Menschen einzahlen, zum Beispiel auch die Beamten und Selbstständigen. So ist es unter anderem in Österreich, wo es auch nur 5 gesetzliche Krankenkassen gibt. In Deutschland sind es über 100.
Soweit ein kurzer Exkurs zu einem wichtigen Teil unseres Sozialversicherungssystems, der Krankenversicherung. Kommen wir nun zur ersten Diskussionsrunde mit Dr. Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Dr. Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Grit Genster von Verdi. Im ersten Diskussionsblock geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Kliniken. Wir wollten wissen, warum so viel Personal abwandert oder die Arbeitszeiten reduziert. Dazu fragten wir im Vorfeld eine, die es wissen muss. Ingrid Greif, sie ist Gesamtbetriebsratsvorsitzende von den Münchenkliniken. Wie ist die Situation in den städtischen Kliniken der Landeshauptstadt?
Also wir leiden unter Personalmangel, nicht nur die Pflege, sondern also schon natürlich akut die Pflege, auch aber in den Laboren, in vielen anderen Bereichen kriegen wir auch kein Personal mehr und das spüren wir natürlich, indem wir jetzt viele Betten schließen müssen. Zeitweise allein in Bogenhausen waren es 500 und das ist natürlich sehr, sehr viel. Wie es momentan ist, kann ich es nicht sagen, ob das jetzt wieder besser war. Natürlich auch dem geschuldet, dass viele Kolleginnen noch dazu krank waren, zu denen, die gegangen sind. Aber wir haben einen massiven Pflegemangel. Wirklich massiv, so dass es sich jetzt auf die Betten ausschlägt. Und das Problem ist, dass natürlich unsere Notaufnahmen überlaufen, weil die Leute kommen trotzdem. Wir sind ein kommunales Unternehmen, was alles aufnimmt und die Notaufnahmen, wir sind 24-Stunden-Betrieb und dann lagern sich die Patientinnen in den Notaufnahmen und können nicht abverlegt werden von den Notaufnahmen. Und das Personal in den Notaufnahmen ist am Ende. Die wissen nicht mehr, wo vorne und hinten.
Das hört sich ja ziemlich dramatisch an, was die Betriebsrätin dort schildert. Grit Genster von Verdi, ist die Schilderung von der Münchenklinik eine Ausnahme oder schaut es überall so aus?
Nein, das Münchner Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist keine Ausnahme, sondern die Überlastung, die erleben wir überall in allen Krankenhäusern in ganz Deutschland. Und es ist so, dass zu wenige Pflegepersonen zu viele Patienten versorgen müssen. Und nicht selten ist es der Fall, dass eine Fachkraft nachts allein bis zu 30 Patientinnen und Patienten auf einer Station versorgen muss. Das führt dazu, dass die Pflegefachkräfte das, was sie gelernt haben, nicht umsetzen können. Und das bedeutet auch eine psychische Belastung. Wenn man weiß, was eigentlich notwendig ist für die Versorgung der Patientinnen und Patienten, aber es mangelt an Zeit, das Wissen der Pflegefachkräfte, der Pflegefachpersonen umzusetzen. Aber wir haben auch die Situation, dass wir in den Krankenhäusern überdurchschnittlich hohe Krankheitsquoten haben und auch deshalb immer mehr Betten gesperrt werden müssen, nicht mehr belegt werden können. Und das führt zu der Situation, wie es die Kollegin Greif gerade beschrieben hat. Die Ursachen dieser fatalen Entwicklung liegen einerseits in der Finanzierung des Krankenhaussystems, in der Krankenhausfinanzierung. Seit fast 20 Jahren haben wir das Fallpauschalensystem mit den falschen Anreizen, dass es sich gelohnt hat, beim Personal zu sparen. Und hinzu kommt, dass wir in Deutschland keine Vorgaben durch den Gesetzgeber haben, wie die Personalausstattung sein muss, um eine bedarfsgerechte Versorgung zu übernehmen. Und die Pflegepersonaluntergrenzen, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt, die sind da keineswegs geeignet, um eine sichere und gute Versorgung zu gewährleisten. Und deshalb haben wir eine Berufsflucht, die wir erleben. Und auf der anderen Seite ist auch die Versorgungsqualität gefährdet für die Patientinnen und Patienten.
Wie wirkt sich die Fehlentwicklung aus, Jenny Auffenberg?
Genau, Grit Genster hat das ja gerade schon angesprochen. Wir sehen das aber auch an hohen Ausstiegsquoten, also bereits in der Ausbildung und in den ersten Jahren danach. Das sind also schon ein Viertel der Auszubildenden, die während der Ausbildung aussteigen, ein weiteres Viertel in den ersten 5 Jahren nach Beendigung der Ausbildung. Und wir haben in unserer Studie Ich pflege wieder wenn, wo wir ausgestiegene und Teilzeitpflegekräfte befragt haben, festgestellt, dafür haben wir errechnet, dass im Schnitt knapp 1/3 aller Pflegekräfte innerhalb von 8 Jahren aus dem Beruf aussteigt. Und natürlich ist auch die Reduzierung der Arbeitsstunden eine Reaktion auf die hohen Arbeitsbelastungen.
Wie viele Vollzeitstellen könnten wieder akquiriert werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern?
Kannst du vielleicht nochmal allgemein sagen, wir haben 12.700 Fragte in der Studie gehabt, also sowohl Teilzeitpflegekräfte als auch ausgestiegene Pflegekräfte. Und wir haben eine sehr hohe Bereitschaft festgestellt, die Stunden zu erhöhen oder auch wieder einzusteigen in den Beruf unter den richtigen Arbeitsbedingungen. Also die Hälfte aller Teilzeitpflegekräfte neigt einer Stundenerhöhung zu. Genauso sagen auch 60% der ausgestiegenen Pflegekräfte, unter den richtigen Arbeitsbedingungen wären sie auch bereit, wieder in ihren Beruf einzusteigen. Und jetzt komme ich zu den Zahlen. Also insgesamt 860.000 ausgestiegene Pflegefachkräfte haben. Also das ist wirklich sehr überraschend auch für uns gewesen, dass es so viele sind. Und wenn man das jetzt mit der Bereitschaft kombiniert, die wir abgefragt haben in der Studie, dann hätten wir 260.000 ausgestiegene Pflegefachkräfte, die bereit wären, unter den richtigen Arbeitsbedingungen zurückzukommen. Und wir hätten nochmal ein weiteres Vollkräftepotenzial von 40.000, das zusätzlich durch Stundenerhöhung von Teilzeitpflegekräften zur Verfügung stünde.
Am Anfang hat Dr. Cornelia Heinze ja auch gesagt, dass es auch Machtstrukturen gibt. Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Exkurs in andere Länder. Vielleicht können Sie umreißen, ob das ein deutsches Problem ist.
Es ist in Deutschland ein sehr, sehr großes Problem. Es ist in anderen Ländern ein geringeres Problem. In den Ländern mit staatlichen Gesundheitssystemen, das war Pionier, Großbritannien nach 1945, dann ab den 60er Jahren alle 5 nordisch-skandinavischen Länder und mit Einschränkungen ab den 70er Jahren Italien, Spanien, Portugal. In diesen Ländern ist die Pflege grundständig akademisiert, teilweise schon seit den 50er Jahren, seit 1958 in Schottland, die anderen Länder sind später gefolgt. Das hat zur Folge, dass die Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin agiert. Das heißt, da ist die Kooperation strukturell angelegt. Und die Länder mit Pflichtversicherungssystemen tun sich sehr schwer. Aber als letztes Land hat nun Österreich entschieden, dass ab 2024 die Fachkräfte nur noch auf Fachhochschulen ausgebildet werden, sich dann nach 3 Jahren und Bachelorabschluss spezialisieren können für Altenpflege, für Kindermedizin und so weiter und Assistenzkräfte auf Schulen ausgebildet werden. Und das hat zur Folge, dass die Pflege aufgewertet wird. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit davon entfernt.
Ja, auf Augenhöhe Pflege und Ärzte, was sagt Verdi?
Richtig ist, dass Hierarchien im Gesundheitswesen abgebaut werden müssen. Wir erleben, dass immer mehr Beschäftigte in den Krankenhäusern Grenzen setzen und nicht mehr einspringen, die Fehlentwicklungen im System durch eigenes über die Grenzen gehen, über psychische und physische Grenzen gehen, ausgleichen, sondern Grenzen setzen. Und das erleben wir sehr konkret in den Entlastungsbewegungen. Immer mehr Beschäftigte in Krankenhäusern setzen Tarifverträge durch, die Entlastung bringen.
Jenny Aufenberg, eher genau. Ich würde gerne nochmal auch auf die Bedingungen zurückkommen, die befragten Pflegekräfte in unserer Studie angegeben haben. So zu den Hauptmotivationsfaktoren gehört an, ja, schon auch allererster Stelle der Faktor, mehr Zeit zu haben für eine gute Pflege, für menschliche Zuwendung, nicht unterbesetzt arbeiten zu müssen und dann auch ganz explizit der Wunsch nach einer verbindlichen und bedarfsgerechten Personalbemessung, wie Sigrid Gensler hier gerade schon angesprochen hat. Und dann war ein weiterer ganz wichtiger Faktor, einer, den Cornelia Heinze gerade auch angesprochen hat, den wir unter gute Führung und Kollegialität zusammenfassen können, also wertschätzende Vorgesetzte, die sensibel sind für die hohe Arbeitsbelastung, aber auch vor allem in den Kliniken wichtig, die Augenhöhe gegenüber der Ärzteschaft und dann eine wichtige Ressource, der faire Umgang unter den Kolleginnen und Kollegen. Genau, außerdem aber wichtig, die verlässlichen Arbeitszeiten. Also da geht es weniger um die Arbeitszeitlage, also Nacht- und Wochenenddienste, sondern mehr um darum, keine Überstunden machen zu müssen, pünktlich Feierabend machen zu können, nicht aus der Freizeit einspringen zu müssen. Der Vorrang des Patientinnenwohls vor betrieblichen Interessen ist die wichtigste Form der Anerkennung ihrer Arbeit für unsere befragten Pflegekräfte gewesen.
Halten wir fest, es ist Geld im System, sehr viel Geld. Gleichzeitig ist die Situation für die Beschäftigten aber katastrophal. Betten gibt es ebenfalls genug, aber viel zu wenig Personal. Das ist abgewandert. Jenny Aufenberg berichtete uns von einer Studie, an der die Arbeitnehmerkammer Bremen mitgewirkt hat. Demnach sind es inzwischen bereits 860.000 Pflegekräfte, die die Branche verlassen haben. Doch wären die Arbeitsbedingungen besser und gäbe es gesicherte Arbeitszeiten und Schichten, eine bessere Kooperation auf Augenhöhe mit Vorgesetzten und ÄrztInnen und mehr Zeit an und für die PatientInnen, dann würden die abgewanderten Kräfte gerne wieder in ihren alten Beruf zurückkommen oder Stunden aufstocken. In der Summe ergebe das zusätzlich 300.000 Vollzeitarbeitsplätze, mindestens. Interessant ist auch, dass in anderen europäischen Ländern die Pflege grundständig akademisiert wurde. So steht die Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin, was dieses Berufsfeld erheblich aufwertet. In Deutschland sind wir da noch meilenweit davon entfernt. Und nur durch Druck der Charité-Beschäftigten in Berlin, in Nordrhein-Westfalen und anderswo für einen verbindlichen Entlastungstarif, der die Personalbemessung festschreibt, wurde die neue Pflegepersonalbemessungsregelung PPR 2.0 auf den Weg gebracht. Wir haben es anfangs gehört, unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht das Land am Vorabend einer Krankenhausrevolution, obwohl Lauterbach einst selbst das System der Fallpauschalen befürwortet hatte, kommt er nun zu der Erkenntnis, dass Fallpauschalen und das sogenannte DRG-System, das uns gleich Grit Genster von Verdi genauer erklären wird, zu einer ungesunden Ökonomisierung der Krankenhausfinanzierung geführt haben. Kann und wird Lauterbach das jetzt verändern? Und wenn ja, wie? Natürlich wollten wir von unseren Expertinnen wissen, wie Sie die Absichten des Bundesgesundheitsministers kommentieren.
Das Ziel wird es daher sein, dass wir auf der Grundlage der Vorschläge der Regierungskommission Krankenhaus einen Reformentwurf entwickeln, wo wir das System der Fallpauschalen systematisch überwinden wollen und wo dann eben sogenannte Vorhaltepauschalen, Vorhaltekosten eine viel größere Rolle spielen, wo Leistungskomplexe eine Rolle spielen und wo dieser Hamsterrad-Effekt, diese Durchökonomisierung der Medizin vermieden wird.
Wie funktioniert denn die sogenannte Durchökonomisierung? Ist es denn so, dass die Fallpauschalen überwunden werden mit der Lauterbachschen Revolution und den Vorschlägen, Vorhaltekosten einzuführen?
Ich starte mal und möchte noch mal ganz kurz erklären, wie eigentlich das DRG-System funktioniert und warum wir von einer Durchökonomisierung sprechen, wenn wir über das bisherige Krankenhausfinanzierungssystem reden. DRG-System ist es so, dass die einzelnen Leistungen im Krankenhaus ein Preisschild umgehängt bekommen. Und wer mit dem Fall Gewinne machen will, der muss mit den realen Kosten deutlich unter der Pauschale bleiben. Das gibt genau den Anreiz, die Kosten möglichst gering zu halten, weil das die Gewinnmarge erhöht. Und das bedeutet aber auch, dass in den nicht profitorientierten Krankenhäusern, also die Träger, kommunalen Träger, öffentlich-rechtlichen Träger, konfessionellen Träger, ihre Kosten auch nicht dauerhaft über dem Durchschnitt, über den Fallpauschalen liegen dürfen. Sonst machen sie Verluste und gefährden letztendlich ihre Existenz. Dieses Anreizsystem hat aber dazu geführt, dass die Fälle, die besonders personalkostenintensiv sind, wie zum Beispiel die Kindermedizin, die Geburtshilfe, dass die in diesen Bereichen Betten abgebaut wurden. Und das erleben wir jetzt mit den Kinderstationen, die überlaufen und wo viel zu wenig Personal da ist, um die Versorgung sicherzustellen. Auf der anderen Seite wurde viel zu viel operiert. Knieendoprothesen, Herzkatheter, diese Eingriffe lohnen sich, weil sie wenig personalkostenintensiv sind und die Krankenhäuser die Renditen erhöhen können.
Jenny Auffenberg, Karl Lauterbach plant ja nun, die Fallpauschalen durch die Vorhaltekosten perspektivisch zu überwinden. 40-60%, je nach Klinik, sollen erstattet werden für die Vorhaltung von Leistungen, zum Beispiel für die Notfallmedizin, Kinderabteilung und Geburtshilfe.
Auch vielleicht nochmal zur Einordnung, diese 40-60%, die setzen sich nicht nur durch die Vorhaltepauschalen zusammen, sondern da sind auch die Pflegebudgets, die ja schon ausgegliedert wurden. Also die Pflegepersonalkosten wurden ja schon aus den Fallpauschalen komplett ausgegliedert, beziehungsweise die Pflege am Bett. Und so kommt man dann auf die 40-60%. Und man kann tatsächlich nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen, weil eben immer noch 40-60% über die Fallpauschalen refinanziert werden. Und die Anreize also gar nicht ausgesetzt werden zur Mengensteigerung. Und sogar die Vorhaltepauschalen, die basieren ja auch immer noch auf der Anzahl der Behandlungen. Also da wird die Anzahl der Fälle von 2022, 2023 zugrunde gelegt. Auch da gibt's wieder einen Anreiz zur ökonomisch motivierten Mengenausweitung. Und dann kann man auch noch sagen, warum werden da jetzt Vorhaltepauschalen gezahlt und nicht selbstkostendeckend? Es werden eben nicht die Vorhaltekosten erstattet, sondern da auch wieder pauschale Beträge gezahlt. Vielleicht können damit jetzt die unterfinanzierten Bereich, also vor allem die Intensivmedizin, die Notfallmedizin, die Geburtshilfe und Neonatologie, auf Entlastung hoffen. Aber die ganze Reform soll ja auch kostenneutral durchgeführt werden. Das heißt, das Geld wird ein bisschen anders verteilt, aber es kommt nicht mehr Geld ins System.
Jetzt würde ich kurz mal fragen, ist es was Deutschlandspezifisches mit diesem DRG-System, mit den Fallpauschalen? Frau Dr. Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
Also es gibt international relativ viele Länder, die Fallpauschalen haben, wo die Fallpauschalen aber überwiegend keine so große Rolle spielen wie in Deutschland und auch teilweise nur ein Instrument sind zur Kategorisierung von Diagnosen und ein Controlling-Instrument und kein Preissystem darstellen. In den skandinavischen Ländern spielen sie in Schweden und in Norwegen eine bedeutsame Rolle. In Finnland sind sie nur ein Controlling-Instrument. In Island existieren sie nicht. Dänemark hat sich weitgehend wieder davon verabschiedet. Und bei Norwegen, wo 50% etwa der Krankenhausausgaben über Fallpauschalen finanziert werden, alle Krankenhäuser sind im Besitz der Regierung, muss man dazu sagen, muss man sehen, dass die Personalausstattung, Pflege, auch bei den Ärzten, doppelt so gut ist wie in Deutschland. Das heißt, es gibt dieses Problem von Pflege arbeitet an der Kante in Norwegen gar nicht. Und interessant ist der österreichische Fall. In Österreich ist es so, dass sich der Krankenhausbereich in zwei Sektoren unterteilt. Es gibt einen Sektor, der über Steuern finanziert wird, über Landesfonds.
dort spielen die Fallpauschalen keine Rolle. Sie existieren als Diagnoseinstrument, aber die Länder übernehmen die Kosten, auch die Defizite. Es gibt Kostendeckung über die Ländersteuer finanziert. In diesem Bereich gibt es nur öffentliche Kliniken und ein paar Non-Profit-Kliniken. Dann gibt es einen zweiten Sektor mit gemischter Trägerschaft, über Krankenkassen Beiträge finanziert. Dort spielen DRGs eine größere Rolle. Also das ist ein interessantes Beispiel auch, wie man dafür sorgen kann, dass in öffentlichen Kliniken Fallpauschalen keine Rolle spielen, sondern nur im kommerziellen Bereich.
Halten wir fest, die Vorschläge von Karl Lauterbach werden nicht ausreichen, um die Krankenhausfinanzierung aus der Misere zu holen und die Kliniken mit einer guten, weil bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung auszustatten. Was muss zusätzlich getan werden, wollten wir von unseren Expertinnen wissen. Und welche Modelle gibt es bereits, etwa im europäischen Ausland?
Was muss getan werden? Das DRG-System muss vollständig überwunden werden. Die Krankenhausfinanzierung ist entscheidend, damit die stationäre Versorgung bedarfsgerecht passieren kann. Und dafür braucht es eine vollständige Kostenfinanzierung, ein sogenanntes Selbstkostendeckungsprinzip, was gleichzeitig auch eine Transparenz herstellt und was sicherstellt, dass die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern, aus denen sich das deutsche Krankenhaussystem finanziert, im System bleiben und der Versorgung zugutekommen. Es ist nicht einzusehen, dass aus Sozialversicherungsbeiträgen Renditen finanziert werden, Aktionärsinteressen bedient werden. Es ist wichtig, dass das Gesundheitswesen insgesamt gemeinwohlorientiert organisiert wird und insbesondere auch die Krankenhäuser nicht kommerziellen Interessen unterliegen. Krankenhäuser braucht es für die Daseinsvorsorge genauso wie Feuerwehren. Und sie müssen sich nicht rentieren, sie müssen einfach da sein und den Versorgungsbedarf decken. Das ist ganz wichtig.
Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen, möchten Sie was ergänzen?
Ich wollte noch mal daran erinnern, dass wir in der politischen Diskussion auch schon viel weitreichendere Vorschläge gehört haben. Also zu Anfang der Pandemie haben wir von AOK und der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Forderung gehabt, zu einer komplett kostendeckenden Vergütung, wie Gensa sie gerade angesprochen hat, zurückzukehren. Also da war eindeutig die Feststellung, dass das THG-System überfordert ist mit so einer pandemischen Lage und darauf nicht adäquat reagieren kann. Genauso hatten wir auch schon die Forderung nach der Ausgliederung kompletter medizinischer Bereiche, also nicht nur eine Teilrefinanzierung über Vorhaltepauschalen, sondern wirklich die komplette Ausgliederung medizinischer Bereiche. Und bisher am weitreichendsten war eben die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten. Und da könnte man eben auch ansetzen und weitergehen und zwar einfach alle Personalkosten auch aus dem Fallpauschalensystem auszugliedern und dann eben einem Selbstkostendeckungsprinzip oder also eben einer kostendeckenden Vergütung wieder näher zu kommen. Und da ist ja immer die große Kritik, dass dann die Kosten explodieren würden. Das haben wir, als wir die Selbstkostendeckung hatten, nicht beobachten können. Und von daher würde ich mir da überhaupt gar keine Sorgen machen, dass wir da auch bei einem kostendeckenden System die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gesichert hätten. Und genau, so ein selbstkostendeckendes Prinzip würde ja dann eben auch es verunmöglichen, überhaupt Gewinne im Gesundheitswesen oder jetzt speziell im Krankenhausbereich zu erwirtschaften.
Frau Heinze hatte sich vorhin gemeldet.
Ja, man muss sich anschauen, über welche Instrumente kommt man überhaupt in die Richtung Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Denn Deutschland ist bei der Privatisierung von Kliniken sowas wie der Europameister. Und das geht ungebrochen fort. Und hier sehen wir auch wieder, wenn wir international den Blick weiten, dass es Möglichkeiten gibt, in eine andere Richtung zu gehen. Ich will wieder auf Österreich eingehen. Burgenland, Gesetz von Ende 2019, bezieht sich jetzt auf die Langzeitpflege, aber das kann man auch in den Klinikbereich, der ja in Österreich anders organisiert ist, beziehen. Da gibt es ein Gesetz, das sagt, ab sofort genehmigen wir nicht mehr profitorientierte Heime. Die bekommen keine öffentliche Refinanzierung mehr. Und alle existierenden Heime haben 4 Jahre Zeit,
ihre Rechtsform so zu verändern, dass sie gemeinwohlorientiert wirtschaften. Das heißt, dass keine Gewinne mehr ausgeschüttet werden an Aktionäre, sondern dass Gewinne ausschließlich dafür genutzt werden, um im konkreten Pflegeheim durch Investitionen zu einer Verbesserung zu kommen. Man müsste also in Deutschland den Kontrahierungszwang abschaffen und bei den Ländern schrittweise dafür sorgen, dass die Refinanzierung von rein kommerziellen, profitorientierten Häusern beendet wird.
Was sagen die anderen zwei dazu?
Eigentlich ist dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Frau Dr. Heinze hat die mögliche Instrumente, die in anderen Ländern funktionieren, beschrieben. Da kann sich Deutschland ein Vorbild nehmen. Und es ist wichtig, dass der Gesetzgeber solche Instrumente Schritt für Schritt umsetzt. Da werden wir uns als Gewerkschaft Verdi jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für einsetzen, dass es in die richtige Richtung geht. Aber da gibt es noch viel zu tun.
Was halten Sie denn von einer solidarischen Bürgerversicherung?
Verdi setzt sich ein für die Bürgerversicherung, ganz klar. Denn Deutschland leistet sich mit der dualen Krankenversicherung in Europa ein ziemlich einmaliges und auch teures System, was unsolidarisch ist und wo sich die starken Schultern in der Gesellschaft nicht an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen. Und muss die Bürgerversicherung kommen. In der aktuellen Ampelkoalition unter Beteiligung der FDP ist dieses Ziel ziemlich weite Ferne gerückt.
Frau Dr. Heinze.
Ja, ich möchte mich anschließen an das, was Frau Genster ausgeführt hat und zwei Sachen ergänzen. Erstens, am leichtesten umzusetzen ist eine Bürgerversicherung in der Langzeitpflege, weil wir da einen gleichen Leistungskatalog haben im privaten Bereich und im gesetzlichen Bereich. Bei der Krankenversorgung ist es sehr viel schwieriger, weil dort die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich komme noch mal wieder auf Österreich zurück, in den skandinavischen Ländern gibt es keine Versicherungen und keine Versicherungslogik. Nur für ergänzende Leistungen, die nicht im öffentlichen System sind, greifen. Aber in Österreich ist interessant, dass Österreich keinen Wettbewerb eröffnet hat, sondern die Kassen so fusioniert hat, dass es nur noch 5 Kassen gibt. Die Beamten wurden auch einbezogen in das System der Gesundheitskasse Österreich, die über 80% der gesamten Bevölkerung versichert. Darüber gibt es dann noch 4 weitere Kassen. Und das ist schon ein gewaltiger Schritt in Richtung einer Bürgerversicherung. Also das geht, bismarcksche Tradition, aber ein ganz anderer Pfad, auf dem Österreich unterwegs ist.
Ja, ich kann vielleicht auch noch mal ergänzen, als Arbeitnehmerkammer sprechen wir uns auch ganz klar für eine Bürgerversicherung aus. Also das heißt für eine Versicherung, in die alle BürgerInnen, also auch die Selbstständigen und Beamtinnen und Beamte einzahlen, in die auch am besten alle Einkommensarten einbezogen würden, also auch Mieten und Kapitaleinkommen. Jetzt hatten wir es ja schon angesprochen, mit der aktuellen Koalition ist das eher unwahrscheinlich, dass wir sie bekommen werden. Aber es wären auch Zwischenschritte denkbar. Also man könnte anfangen mit einem Risikostrukturausgleich zwischen den privaten und gesetzlichen Krankenkassen, weil in den privaten Krankenkassen ja eben die breiten Schultern versichert sind und auch die besseren Risiken. Und durch so einen Risikostrukturausgleich würden die dann zumindest zum Teil an einem Solidarausgleich beteiligt werden.
Das waren zahlreiche Vorschläge. Eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, brächte eine solidarische Finanzierung des Gesundheitssystems. Das würde ein Ende der DRGs und der Fallpauschalen bedeuten und die Selbstkosten der Kliniken müssten erstattet werden. In der Ampelkoalition blockiert die FDP sowohl eine Reform der Kranken- als auch der Rentenversicherung in Richtung eines gerechteren Systems, in das alle einzahlen müssen. Da kann nur Druck von der Straße helfen oder Zwischenschritte. In Österreich etwa werden die Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen und profitorganisierte Heime bekommen keine Zuschüsse mehr, wie Cornelia Heinze schilderte. Es geht also auch so. Offensichtlich muss Druck von den Betroffenen kommen. Das interessierte uns zum Schluss. Wie geht es mit den Kämpfen weiter und was kann getan werden, um die vorhin skizzierten Ziele zu erreichen, fragten wir als erstes Grit Genster von Verdi.
Ja, die Beschäftigten in den Krankenhäusern organisieren sich weiter, setzen Grenzen und die Entlastungsbewegung geht weiter, weil sich gezeigt hat, sie ist erforderlich. Es ist weiter notwendig, Druck zu machen aus den Betrieben, damit sich etwas ändert an diesen prekären Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Das werden wir machen. Wir machen weiter Druck.
Vielleicht kann mir die Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen noch sagen, gibt es eigentlich auch Bewegung von den potenziell Kranken, von den Bürgern und Bürgerinnen?
Genau, wir als Arbeitnehmerkammer, natürlich sind wir informiert, über was in Bündnissen passiert. Und da weiß ich jetzt persönlich zum Beispiel von vielen Bündnissen für mehr Personal im Krankenhaus, für gute Krankenversorgung, für überhaupt eine Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen, die auch breit getragen wird. Wir hatten in Bremen zum Beispiel auch eine Initiative für ein Volksbegehren für mehr Personal im Krankenhaus, das wahnsinnig Anklang gefunden hat.
Da ist einiges zu tun und es bewegt sich was. Ja, dann noch Frau Dr. Heinze. Es ist Mut erforderlich, Kraft erforderlich, Durchhaltevermögen erforderlich und zwar auch bei den Beschäftigten mit ihren Kämpfen. Es wird massive Widerstände geben, auch gegen das, was jetzt vorgeschlagen wurde. Also wir haben ein vermachtetes Gesundheitssystem mit vielen Akteuren, die alles in Bewegung setzen, um ihre Privilegien zu sichern. Das muss man nüchtern erkennen. Zweite, Herr Lauterbach hat kürzlich erklärt, dass er verbieten möchte, die Übernahme von ambulanten Versorgungszentren durch Investoren, durch Finanzinvestoren. Und das wäre extrem wichtig, denn es besteht die Gefahr, dass Leistungen, die heute in Krankenhäusern erbracht werden, und das ist ja auch politisch so gewollt, verlagert werden in den ambulanten Bereich, finanziert werden über Hybrid-Fallpauschalen und im ambulanten Bereich breiten sich kommerzielle Interessen, Finanzinvestoren teilweise mit Leuten, die in Saudi-Arabien sonst wo sehen und investieren, in Deutschland im Gesundheitssystem für sich als Goldgrube entdeckt haben. Das breitet sich aus. Also es geht nicht nur um den Krankenhausbereich, sondern wir müssen das gesamte System in den Blick nehmen.
Was also wird für eine gute, bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung benötigt? Genau, gute Arbeit. Ohne sie ist eine sichere Gesundheitsversorgung nicht denkbar. Und was brauchen wir, um das zu erreichen? Vor allem Mut. Den Mut, wichtige Schritte zu gehen. Den Willen, notwendige Reformen endlich anzupacken, statt sich weiter in Details zu verzetteln und das dann Revolution zu nennen. Zugegeben, leicht wird das nicht, denn es gibt viele Interessensgruppen, die sehr gut am jetzigen Gesundheitssystem verdienen. Doch es gibt für diesen Weg eine breite Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Sozialverbände, Gewerkschaften und die Kirchen sind mit dabei. Wir brauchen eine Bürgerversicherung, die diesen Namen verdient und in die alle einzahlen. Wir brauchen das Ende der Fallpauschalen und eine Erstattung der Selbstkosten von Kliniken. Kurz gesagt, wir brauchen ein Zurück zur Daseinsvorsorge und ein Ende des Profitstrebens mit der Krankheit von Menschen. Auch Sie, liebe HörerInnen unseres Podcasts, können daran mitarbeiten. Bleiben Sie informiert, unterstützen Sie die Beschäftigten in den Kliniken, wenn sie für ihre Rechte auf die Straße gehen oder gar ihre Arbeit verweigern. Zeigen Sie sich solidarisch. Zum Schluss noch ein Blick auf die nächste Folge unseres Podcasts Wirtschaftspolitik neu denken. Im Februar sprechen wir über Wohnen und Mietentwicklung. Wie schaut's aus auf dem Immobilienmarkt? Also einschalten am 23. Februar um 17 Uhr hier bei Radio Lora München oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Verantwortliche Redakteurin für diese Sendung war Martina Helbing, die auch die Diskussion mit den Expertinnen Grit Genster von Verdi, Jenny Aufenberg von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Cornelia Heinze von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik leitete. Wir bedanken uns recht herzlich für ihre Expertise. Den Faktenblock sprach David Westphal und mein Name ist Rufus Thiel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich sage Tschüss, Ciao und Servus.
Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora.
Dieser Podcast entsteht in Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.